Ich bin so gespannt, was ihr denkt, wie ich dieses Buch finde. Ich bin.
Nein, warte, das ist alles ja. Stimmt, das brauchen wir Sorry. Alles. Das brauchen wir alles.
Ja, ich finde auch richtig gut, dass ich mir jetzt so eine. Ich habe mir sowas freigespielt, dass alle gespannt sind, wie ich Bücher finden.
Mhm. Na klar, aber ich bin auch gespannt, wie du Buch findest. Ich hoffe,
dass. Ich weiß,
dass
ihr, wie.
Okay, warte.
Weißt du das? Warte,
doch, das weiß ich.
Wir schnell, wir müssen, das gehört, das ist alles schon Teil der Folge. Ja. Die große Aufregung vor dem Reveal,
ja.
Wie wir zu diesem Buch stehen und was wir empfinden. Mhm.
Jelle ist, glaube ich, nicht glücklich mit meiner Bluse. Ich glaube, du kannst es einmal sagen, wenn du magst.
Bevor wir anfangen, möchte ich nochmal betonen, dass das Schönste, was ich dieses Jahr als Journalist machen kann, dieser Buchclub ist.
Ja.
Das wollte ich nur sagen, gleich Gut. am Anfang dieses
Ich mache nichts journalistisch dieses Jahr und ich finde es trotzdem unter meinen Top 3. Und da ist der nächste Woche Geburtstag meines Hundes auf Platz 1.
Oha.
Cool. Dürfen wir wissen, was Platz 2 ist? Sind wir Platz 2 oder sind wir Platz 3 von Top 3?
Oder sind wir überhaupt gar nicht in der Liste von
Top 3? Top 3.
Okay, achso.
Jetzt muss ich überlegen, was wir. Nee, das sage ich dir vielleicht später.
Okay, gut, machen wir das so.
Wir reden auch gerne hier, wollte ich sagen.
Wir drei reden heute über Tagesbürger für Paulina. Ich möchte an dieser Stelle einmal disclaimern, Tages und ich sind befreundet, verbindet eine enge Freundschaft, er ist eine Urlaubsbekanntschaft, ich habe ihn im Urlaub kennengelernt, er saß am Nachbartisch.
Nee, wirklich?
Ja, so haben wir es kennengelernt. Oh. Und er dachte, ich bin Thilo Jung.
Nein, das ist ja genial. Das ist ja
perfekt.
Und ich dachte, er wäre, der jetzt den Haftbefehl-Film auch gemacht hat, Moreno.
Ach krass, das ist ja. so lustig.
Ja. Und wo war das?
Also das
Kupaldiana,
so ein bisschen, Toskana. So ein bisschen so Thailand-Urlaub, so über die Jahre, also über den Jahreswechsel. Und dann saß er dachte eben, das ist doch dieser Journalist Thilo Jung, das ist doch dieser, der Juan Moreno, der da hier
dieser andere Journalist
Klaas Relotius fallen zu Sturz gebracht hat und jetzt diese tolle Haftbefehl-Doku.
Ja, niemand spricht mehr über die Klaas Relotius nach Haftbefehl.
So, ja. So. Aber waren wir nicht, er war Tagesbürger und ich war Thilo Mischke. So haben wir uns kennengelernt. Daraus ist tatsächlich über diesen Urlaub hinweg, was ja sehr ungewöhnlich ist, eigentlich eine Freundschaft geworden und geblieben. Und habe lustigerweise auch alle seine Bücher gelesen, außer den Club. Aber darüber können wir gleich alles nochmal reden. Ich wollte es nur einmal so disclaimern, dass wir uns persönlich kennen. Sprich, das färbt auf jeden Fall auch meine Urteilsfähigkeit ein zu diesem Buch.
Würden wir auch sagen, dass wenn man jemanden kennt, dass das nicht mehr ganz neutrales Bewerten sein kann. Ja, finde ich auch.
Ja.
Und dann ein Hinweis noch an die Hörerinnen und Hörer und auch noch an euch beide. Ich habe so Lust, ich rede so schnell reden, dass mir die Worte hin und her fallen
im Mund. Ich finde es ja gut.
Ja.
Ich habe mit Tagesbürger ein Gespräch geführt für diesen Podcast. Das wollen wir jetzt in Zukunft immer machen, wenn wir Autoren, Autorinnen auswählen, die in Deutschland leben, die bereit sind, ein Interview zu geben. Dann machen wir das einfach immer, dass wir mit der Autorin, mit dem Autoren sprechen. Wann wir es releasen, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall.
Cool.
Das gibt es dann noch als Extra für diesen Podcast. Und jetzt lasst uns losgehen.
Ja, ich glaube, wir sind alle sehr aufgeregt und wollen wissen, wie haben wir das alle bewertet, das Buch. Genau, und ich würde sagen, wir fangen erstmal strukturiert, wir gehen strukturiert rein, bevor wir dann unstrukturiert werden.
Versuch mich in Zaum zu halten.
Genau, ich würde sagen, wir sagen erstmal überhaupt, um was das Buch geht.
Sehr gut.
Ja, und so. Dann sagen wir auch was über den Autor. Noch.
Genau. Wer ist Tagesbürger?
Wer ist Tagesbürger eigentlich?
Paulina. Genau. Wer möchte denn das Buch zusammenfassen? Das ist ja eine richtige Deutschleistungskursaufgabe.
Ja. Coco, möchtest du?
In Für Paulina geht es. Ah, nein, möchte ich natürlich nicht, aber ich meine. Für Paulina geht es um. Ich finde das ganz schwierig zu sagen, weil ich ganz viele Erzählstimmen auf erster Stelle habe. Ich habe so ganz krass vielen sofort so eine krasse Empfindung. Also, Hannes ist ein Junge, der geboren wird von Fritzi, die ganz jung. Ihr sagt Stopp, wenn ich zu viel Spoiler. Ganz jung in einem Italienurlaub von einem etwas älteren Mann oder sehr viel älteren Mann bei einem One-Night-Stand schwanger wird. Sie entscheidet sich, Hannes zu behalten. Und der Junge ist auffallend ruhig. Und Hannes wird auch später den größten Teil der Erzählstimme übernehmen. Ich will nicht so viel spoilern, weil so viel passiert.
Ich glaube, ja.
Hannes hat aber am Ende ein ganz großes Talent und eine große Liebe, mit der er auch aufgewachsen ist. Und wir folgen ihm eigentlich sein ganzes Leben, bis er zu dem findet, was der Sinn seines Lebens ist.
Ich finde, wir können das schon erzählen. Ich glaube, das weiß man ja auch am Anfang, um was
es geht. Ich wusste gar nicht, worum es geht in dem Buch.
Also, was man noch hinzufügen kann, er ist musikalisch sehr begabt.
Was ja wichtig ist oder auch so ein Kreis ist, der sich schließt, weil er am Anfang so ein sehr stiller ist und sehr viel emotionale Welt in sich trägt und viel mit sich macht.
Er drückt sich aus mittels Musik eher, als dass er spricht und was erzählt und wird aber dann kein Musiker. Soweit kann man dann, glaube ich, gehen. Die Gründe dafür werden hinreichend in dem Buch erklärt.
Ist das korrekt zu sagen, er wird kein Musiker?
Ja, er bleibt in der Branche.
Er bleibt in, das ist so,
und am Ende dann, naja.
Habe ich ein anderes Buch gelesen?
Nein, er ist ja, also doch, natürlich, das Ende ist ja.
Ja, warte. Also, wir wollen es nicht erzählen.
Das Ende ist.
Also, in dem Ende, das ist so ein bisschen die Mutter meiner Freundin, wenn man die fragt, wie ist die Serie, erzählt sie erst, fängt sie ja, an, die Serie zu erzählen über das Ende der Serie.
Ja. Das ist wie meine Oma, die immer die letzte Seite gelesen hat, weil sie Spannung nicht ertragen konnte.
Aber da kann
man
ja schon mal sagen, dass das Ende auch nicht befriedigend ist.
Sag mal, es ist wirklich eine monströse Kernaussage, die du in den ersten, wie lange läuft der Podcast? 3 Minuten?
Eine Person aus der, unsere Social Media Person wollte mehr Hot Takes. Okay. Dann war ich, okay, ich fange jetzt direkt an.
Du kannst auch Hot Takes wirklich am Ende oder abgesetzt. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte bleibt noch dran. Der Podcast geht noch weiter. Luca verlässt jetzt den Raum, weil sie hat ihren Punkt gemacht. Okay.
Nein, ich habe ganz viele Punkte.
Machen wir einen Satz Zusammenfassung. Ein hochbegabter junger Musiker findet nicht das, was er zum Leben braucht, leidet sehr lange und findet seine Erlösung vielleicht am Ende dieses Buchs.
Okay.
So würde ich es zusammenfassen.
Mhm. Ja, ich habe nichts hinzuzufügen.
Kein Hot Take.
Ich sage jetzt erstmal
nichts Beleidigendes.
Ich sage jetzt nicht mehr. Nein,
also der große Schlüsselmoment dieses Buchs ist folgender. Tschüss. Mike doch.
Ich würde die Seite ganz kurz vorlesen. Ganz kurz.
Die letzten 3 Sätze.
Okay, dann haben wir das zusammengefasst. Wer ist Tagesbürger?
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Da musst du, bevor du jetzt ansetzt, weil wir ja das Buch ausgewählt haben, weil ich sehr skeptisch ihm gegenüber war, weil er ja so einen Shitstorm hatte wegen Stella.
Ja.
Deswegen fand ich das ja hochinteressant, dieses Buch jetzt zu lesen und auch mich zu hinterfragen. Lese ich noch Bücher, obwohl der Mann einen Shitstorm hatte, obwohl ich gefährliches Halbwissen über ihn hatte, ohne zu wissen, um was Stella ging? Das habe ich jetzt mir einen Artikel reingezogen. Ich weiß aber gar nichts über ihn, sondern wollte erst das Buch nur lesen, ohne vorgefärbt zu sein von irgendwelchen Shitstorm-Geschichten, bla bla bla. So, wer bitte ist Tagesbürger?
Wollen wir noch ganz kurz reden über, lesen wir Bücher von Leuten, die einen Shitstorm hatten? Ich finde, das ist eine total spannende Frage, die wir diskutieren sollten, weil eben Shitstorms ja Zeichen unserer Zeit sind und fast jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, das Potenzial hat, einen Shitstorm zu erleben, egal wie oder warum. Und ich finde das, glaube ich, sehr wichtig, dass man nicht kategorisch ausschließt und sagt, ich lese von Personen nicht.
Ein ganz klares Ja.
Ja. Also es kommt doch auf den Shitstorm drauf an.
Ja.
Also, in welches Thema geht's? Welches Ausmaß hat der Shitstorm angenommen? Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich schon mal ein Buch gelesen habe von jemandem.
Sophie Passmann.
Stimmt, ja, voll.
Caro Wahl.
Da will ich eigentlich auch wissen. Ja.
Wer denn, was meinst du?
Welches Buch,
Weil du hast ja Alles muss raus zum Beispiel gelesen.
Ja, natürlich.
Du liest die Kolumnen.
Da hattest du den Shitstorm noch nicht.
Ja, stimmt, da hatte ich den Shitstorm noch nicht.
Würdest du jetzt was von Thilo lesen?
Natürlich, also.
Aber es ist echt eine schwere Frage. Und so, ich kämpfe ja damit auch, weil ich natürlich weiß, dass solche Shitstorms auch dazu führen, dass man eine liebgewonnene Leserschaft verliert. In dem Moment. Also ich habe Menschen verloren über diesen Shitstorm, auf die ich sehr stolz war, dass ich sie mit meinen Inhalten begeistern konnte. Seit dieses besagten Buchs und auch schon davor und auch danach. Also es ist schon auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte Sache. Und auch über den Shitstorm reden ja Takis und ich auch in unserem Gespräch.
Ah, schön.
Weil das macht etwas mit Kulturschaffenden, egal woher der Shitstorm kommt. So, weil wir leisten ja für die Anerkennung eines Publikums.
Ich habe da, weil ich gerade sehr interessiert an Sophie Passmann bin und dem neuen Buch. Und ich mag die unglaublich gern. Ich finde die sehr intelligent und eloquent. Die hat bei Matze Hielscher, hast du das schon gehört?
Ja, ich habe es gehört.
Das fand ich sehr, sehr smart, was sie gesagt hat, dass sie sich auch aus diesem Fall Finn Kliemann ganz lange rausgehalten hat und sich Wochen oder Monate später sehr geärgert hat, nichts dazu gesagt zu haben. Und das fand ich sehr schlau. Ich finde aber auch, man muss sich nicht zu allem positionieren, egal ob du in der Öffentlichkeit bist oder nicht. Öffentlichkeit bedeutet nicht, dass du firm und wissend in jedem Thema bist. Wie deine moralische Haltung zu irgendwas ist, das kannst du sagen, aber ich finde nicht, dass man, also ich habe zu wenig Wissen, um über Takis was zu sagen. Das finde ich, ist so ein Punkt. Und du kannst auch nicht von allen was abverlangen. Und dann finde ich wiederum diese ständige, egal was du sagst, du wirst sowieso von irgendeiner Richtung eine Klatsche kriegen, finde ich extrem schwierig. Deswegen würde ich auch niemals ausschließen, kein Buch mehr zu lesen von irgendwem, den Shitstorm. Bin aber bei Luca, es kommt ganz doll auf die Nuancierung an. Also was ist passiert? Also ich würde jetzt nichts mehr von Rammstein und Konsorten lesen. Habe ich auch vorher nicht, to be honest, aber Interessiert mich jetzt noch weniger.
Das ist interessant, ja, also stimme ich dir vollkommen zu, dass sozusagen es gibt Entscheidungen und Gründe. Ja. Ich glaube auch, dass niemand von uns jetzt noch auf die Idee kommt, Inhalte von Christian Ulm zu konsumieren. Ich glaube, das hat sich auch erledigt. Da,
da habe ich auch so viel zu sagen, aber das
ist ein anderes Thema.
Genau,
anderes,
da müssen wir da können wir einen Podcast tagelang aufnehmen drüber, glaube ich.
Das ist so krass.
Zurück zu Tages.
Ja. Ja. Was wir jetzt aber nicht vergleichen, gell?
Also, danke, dass du das sagst, ganz wichtig. Also, das ist, glaube ich, auch, muss man auch nochmal sagen: Shitstorms sind nicht miteinander vergleichbar.
Und auch nicht die Menschen, die das abkriegen, gell? Also, das ist ganz wichtig zu sagen: Wir vergleichen gerade nicht Tages mit Christian Ulm und so eine Scheiße. Also, das, da wirklich, da müssen wir mal aufpassen, was man.
Vielen Dank.
Das war jetzt sehr hässlich gerade, es tut mir leid, da kam der Zorn in hässlich aus mir raus. Nee,
aber
da muss
das
man
stimmt.
Wirklich.
Ja. Dolle, das wird nämlich sehr gerne gemacht. Also
und das ist wirklich,
immer. Und
das ist wie immer. Das ist super gefährliches Halbwissen. Und wenn du dann noch Reichweite hast und es auf einmal so droppst, ey, irgendwer hat das mit Christian Ulm zu tun, das ist wahnsinnig falsch und wahnsinnig respektlos.
Mhm. Wer ist Tageswürger?
Ja.
85 geboren, in der Nähe von Hannover. Ja. Mhm. Er ist auch knapp 2 Meter groß.
Mhm.
Also ein sehr großer Mann.
Mhm.
Also ist er nicht nur jünger als wir beide.
Sondern auch größer als wir.
Sondern auch größer als wir beide. Klassische journalistische Ausbildung, sehr jung allerdings bei allem. Henry-Nannen-Schule, also die an die Stern angebundene oder Gruner und Jahr angebundene Journalistenschule. Aha. Danach direkt ganz jung, Anfang 20, Kriegsreporter für den Spiegel, war in Afghanistan, Libyen, im Irak. Hat tatsächlich interessanterweise so einen ähnlichen Lebenslauf wie ich eigentlich mit diesem gleich raus in den Krieg.
Das fand ich spannend, weil das steht ja auch auf der letzten Seite, wo er kurz in 2 Sätzen vorgestellt wird. Und da dachte ich so, krass, dass er Kriegs- und Krisenreporter war und dann dieses Buch geschrieben hat. Und ich glaube, darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen, über diesen Schreibstil.
Sehr viele Journalistenpreise gewonnen, unter anderem Reporterpreis und auch den CNN Journalist Award. Hat dann mit 28 den Spiegel verlassen, um sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu widmen und möchte, also er hat diesen Sprung vom Autor zum Schriftsteller auch vollzogen.
Ist er hauptberuflich Schriftsteller?
Er ist hauptberuflich Schriftsteller. Der macht natürlich noch ganz viel anderes, was wie jeder von uns in der Medienbranche ganz viel anderes macht, aber er ist sozusagen, er sieht sich selbst als Schriftsteller. Club 2017, sofort ein Bestseller, ist über seine Zeit in Cambridge, Oxford, ist eins von diesen britischen Unis. Geht da so ein bisschen so um Klassismus und all diese Sachen und erzählt davon. Das ist das Buch, was ich nicht gelesen habe, deswegen bin ich da so ein bisschen.
Ich auch nicht.
Kann ich zu nichts sagen. Stella 2019 habe ich mit großer Faszination gelesen, unter anderem auch aus dem Grund, warum er den Shitstorm bekommen hat, nämlich, dass es vermessen ist, dass ein Nicht-Betroffener über den Holocaust schreibt und den Holocaust sogar damit verharmlosen würde.
Verkitscht, habe ich sehr
verkitscht,
oft gehört.
Da geht es um eine jüdische Frau, die kollaboriert hat mit der Gestapo, um eben Menschen zu verraten. Danach kam Noah. Was ich interessant finde, nochmal eine Holocaust-Geschichte, und zwar ein Boxer aus Auschwitz. Er hat sich mit diesem Mann getroffen in Israel, hat das Leben aufgeschrieben und protokolliert für ihn, weil sonst wäre es weg gewesen.
Mhm.
Hat mich auch berührt, das Buch, sehr gut. Dann erschien Unschuld. Das ist eine Art Great American Novel, also so diese großen amerikanischen Romane mit so reicher Familie, verarmt und 1000 Nebenplots und Subplots.
Mhm.
Hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Überhaupt ist übertrieben. Hat für mich nicht funktioniert.
War für dich so wenig verquert geschrieben?
Nee, das war, ich glaube, da wollte Tages rausbekommen. Mhm. Auch darüber haben wir gesprochen im Gespräch. So, was kann ich denn eigentlich alles schreiben? Und er wollte diese Art des Buchs, die es ja gibt, ausprobieren.
Was ich auch verstehen kann, wenn du so jung schon so viele Bücher rausgebracht hast.
Und dann erschien Für Polina, über das wir heute miteinander.
Wann kam das?
Letztes Jahr.
Ja.
Letztes Jahr war, ich glaube, jetzt irgendwie 52 Wochen auf der Bestsellerliste drauf.
Mhm.
Hat eine Menge Bücher verkauft.
Mehr als 100.000?
Auf jeden Fall.
Weil Stella, hatte ich gehört, hat sich 90.000. Aber das kann auch sein, dass das ein Alter wird, wahrscheinlich jetzt mit Taschenbuch noch gewesen sein. Schön.
Okay. So. Aber Für Polina ist auch dein erstes Buch von ihm?
Ja.
Genau, also ich bin sozusagen Tages erfahren, ihr beide seid Tages Neulinge.
Ja. Mhm.
Gut.
Interessant.
Sehr gut.
Was glaubt ihr, wie fand ich dieses Buch?
Das ist ja die Frage, die wir jetzt schon.
Ja,
damit triezen wir uns jetzt seit Aufeinandertreffen.
Okay.
Willst du als erstes?
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das. 10 ist die Wand.
Ja.
Ja.
0 ist Dieter Bohlen-Biografie.
Ah ja, die wollten wir ja jedes Mal erwähnen.
Ja.
Ne?
Und geschafft.
Fang du an, Luca. Sag du.
Mhm. Also, ich glaube eigentlich schon, dass die Art von Büchern, dass es so ein Buch ist, was du eigentlich. Also das, was du mögen konntest. Aber ich glaube, dass es dir vielleicht, und da können wir auch gleich reingehen, auch zu kitschig und zu konstruiert in Teilen war. Und deshalb würde ich sagen, das ist so zwischen 5 und 7, würde ich die Bewertung.
Nee, du musst eine Zahl sagen.
Kilo. Dann sage ich
zwischen
7. 2 und 9. 7.
Okay, du sagst 7. Ich würde sagen, also es gibt natürlich zwei Optionen nur. Entweder findest du es ganz furchtbar, dieses Buch, oder es hat dich emotional gepackt und mitgerissen und du hast über mögliche Konstruktionen, die sehr offensichtlich sind, hinweggesehen und sagst, es ist einfach genau das, muss Belletristik können, Menschen packen, emotional fühlen lassen. Es ist auf gar keinen Fall eine 10, es ist auf gar keinen Fall die Wand. Das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das da einsortierst. Ich sage, du gibst dem Buch eine 8,5.
Das Buch ist eine fucking 10.
Oha, das hätte ich niemals gedacht.
Ich habe geheult, mehrfach. Ich habe es gelesen, und kann ich jetzt wieder anfangen zu heulen. Ich habe es gelesen, habe geheult, dann habe ich es heute nochmal beim Spazierengehen und habe nochmal geheult.
Krass. Mich berührt gerade.
Ich habe so komplex gedacht
berührt.
Irgendwie.
Ist das ein, ich kann, wirklich, ist ein dermaßen...
Goosebumps.
Ja, ich auch, warte, ich kann es dir zeigen. Das ist ein dermaßen schönes, emotionales... Ich habe aber auch krass PMS, muss ich gestehen. Aber es ist wirklich fantastisch. Ich ärgere mich über jeden Tag, dass ich das nicht empfohlen habe in meiner Buchhandlung, dass ich das nicht gelesen habe. Das kommt auf jeden Fall unter meine Top 5 meiner Lebensbücher.
Krass, okay. Ja. Das finde ich, dann bin ich vielleicht die kritische Stimme heute.
Ja, mega. Also ich nicht. Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Ich finde, das ist wirklich.
Ich dachte ja, dass du austickst. Ich dachte, dass du so ein verkitschtes Buch. Ja. Wer soll denn sowas lesen? Hannes Berger. Wie heißt der? Hannes Prager. Wer heißt denn so? So heißt niemand. Ich dachte, sowas kommt dann von dir.
Ich liebe Fritzi, ich liebe Hannes. Ich liebe Heinrich. Heinrich?
Ja.
Ich liebe Polina. Ich liebe sogar Polinas Mutter.
Ich liebe Bosch.
Ich liebe Bosch. Ja. Ich finde auch den Chef von dem...
Sebastian Blau.
Ach, toll.
Ja.
Ganz toll, wirklich ganz groß. Da sind Sätze drin, die haben mich wirklich... Ich habe angefangen zu heulen, als Polina bei dem Konzert klatscht. Wisst ihr dies?
Ja, ja.
Ach
ja.
Gott, ist das toll.
Okay.
Puh, also wie Spoiler lassen wir jetzt weg, ist scheißegal. So, ihr wollt einfach, Leute, ihr wollt heulen, lest dieses Buch.
Ja, wirklich. Jede und jeder sollte dieses Buch lesen. Es ist ganz, ganz toll. Es ist warm.
Ja, also, das war jetzt nicht mein Urteil, ne? Deins.
Ich würde sagen, es ist ja schon ein Liebesroman.
Auf jeden Fall.
Und ich lese eigentlich nicht so oft Liebesromane. Und ich habe auch gemerkt, warum. Aber ich glaube, es hat mich gerade im richtigen Moment.
Okay, sag's jetzt bitte ganz. Du hast ja schon zweimal in diesem Gespräch. Deswegen, aber das sage ich später erst. Ja. Oder
aber
super.
Aber es hat mich, glaube ich, so im richtigen Moment abgeholt. Und für mich war das so ein bisschen, und darüber kann man ja jetzt auch gleich mal reden, für mich war das so ein bisschen wie in so eine Welt einzutauchen, die es eigentlich nicht gibt. Also war für mich nicht realistisch. Es war, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen.
Du liest nicht gerne Unrealistisches, gell?
Genau, ja, genau. Und das war für mich fast wie ein Märchen.
Was war denn da unrealistisch?
Die Villa im Moor.
Alles.
Das Wunderkind, was so krass gut musizieren kann. Die ganze Liebesgeschichte. Jeder Charakter ist, und ich sag nichts Schlechtes darüber, weil die Charaktere, ich fand die so toll alle, weil die alle so besonders waren, aber kein Mensch ist so.
Das hat ein bisschen was du jetzt beschreibst, und das fühle ich mit auch, dass auch Fritzi so ist, wie sie ist, weil sie ist ja auch so eine Elfengestalt und muss gar nicht viel machen, um begehrt zu werden und kann Heinrich so schnell auch überzeugen von sich und sagen, das hat ein bisschen was von so einem, wie heißen diese Filme von diesem Waisenmädchen, ach du kennst das, du bist vielleicht so jung, dieses Waisenmädchen, das in diese, die wird dann von ihrer Lehrerin am Ende, Mathilda.
Ach ja, Roald Dahl.
Was auch immer du sagst, ich sag Mathilda.
Roald Dahl, einer meiner Lieblingsschriftsteller, Roald Dahl.
Ja, ja, toll. Sowas vom...
Der Riesenpfirsich, Hexen,
ich sag Mathilda.
Wirklich, einer meiner Lieblingsschriftsteller, toll.
So vom Vibe, da kriege ich das unter.
Du hast vollkommen recht. Ich finde, das ist wahnsinnig gut. Also wirklich, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Das ist Roald Dahl ohne magischen Realismus. Ohne, also, dass es diese Zauberei gibt. Ohne, es ist einfach genau diese Gefühl einer extrem satten Welt. Alles ist schön, total...
Der Rhabarber in den braunen Zucker. Das sind alles so Sachen, die existieren meiner Meinung nach heutzutage. Also es gibt's nicht so. Und ich fand es wunderschön. Deshalb mochte ich das Buch auch, weil man ist in diese Welt eingetaucht, die so anders war. Und auch mit der Musik. Und es war, also das fand ich sehr besonders. Ja. Aber es war für mich trotzdem nicht realistisch.
Das ist, ich habe auch ihn gefragt im Podcast, im Gespräch, ist das eigentlich ein Märchen, was du uns da geschrieben hast? Und dann haben wir darüber gesprochen. So.
Und würde er es denn auch als Liebesroman bezeichnen? Hätte ich nämlich jetzt nicht gesagt.
Doch, er bezeichnet es. Er bezeichnet es schon als, ich kann mich nicht, also ich, es kann sein, dass er würde es als das bezeichnen oder er hat es so bezeichnet. Ich weiß es nicht mehr genau, was er da in dem Gespräch sagt. Deswegen kann ich nochmal sagen, hört euch alle dieses Gespräch an.
Als was würdest du es dann bezeichnen?
Ich würde, für mich die Schlüsselszene, sorry, wer nichts gespoilert will, bitte macht aus jetzt. Aber ich, für mich die Schlüsselszene des ganzen Buches ist diese Stelle, wo Hannes erklärt, wie sinnlos es ist zu leben, wenn du dir Gedanken drüber machst, ob du morgen Blutkrebs kriegst, ob du dann wegen Steuerschuld in den Knast gehst, bla, erzählt er so ganz viele Sachen auf, warum man alles auf das Leben verzichten kann. Mhm. Und dann kommt aber dieses ewige, dass Liebe ist die Definition für Liebe ist Hoffnung.
Das habe ich mir unterstrichen. Genau, diese, wir haben es ja gerade überschrieben.
Alter, ich werde noch zur Romantikerin auf die alten Tage.
Ich habe das vorhin schon im Büro vorgelesen, die Stelle, weil das Liebe Hoffnung ist.
Das finde ich so schön. Das ist so, aber das ist so viel mehr als das als Liebesgeschichte. Also nicht, dass ich das schmälern will. Also das ist ein sehr schönes Liebesroman. Ich finde, das ist ein ganz deeper, eine ganz tiefe philosophische Frage. Reicht Liebe? Ist Liebe das, was das Leben lebenswert macht? Ist es das Umfeld? Ist es so eine tolle Beziehung, die er zu seiner Mutter pflegt, die nicht zwingend die Mutter sein muss, weil er ja auch noch die anderen Mutterverhältnisse zu, die Polina zu ihrer Mutter hat und so aufzeigt? Also es wird auch überhaupt nicht glorifiziert, dass ein Mutter-Sohn-Verhältnis oder Mutter-Tochter-Verhältnis alles besser macht. Das fand ich auch ganz groß. Das lässt er auch nicht einfach so stehen. Also für mich ist das eher so ein, was brauchst du, um im Leben du zu sein? Was brauchst du im Leben, um dich frei zu fühlen? Ist das nur das Moor, die Freiheit da zu sein? Ist das für ihn, ist es die Musik, die er mehr aus sich rausfühlt? Oh, ich kann heulen die ganze Zeit. Ja. Das ist so ein schönes Buch.
Dieses Buch fühlt sich an, von der ersten bis zur letzten Seite, wie ein Samstagnachmittag im August.
Aber der perfekte Samstagnachmittag. Ja. So einen kleinen Run machen, danach gemütlich aufwachen, kleiner Mittagsschlaf, Pancakes zwischendurch, einen guten Film gucken, wo nichts umgebracht und Blut und Splatter ist, sondern so einen richtig guten, weichen Film gucken. Vielleicht noch gute Freunde treffen, die ein gutes Gefühl haben und dann wieder nach Hause gehen und dort gucken.
Und das kann möglicherweise auch der größte Kritikpunkt an diesem Buch sein.
Ja. Nein, auf keinen Fall. Also wirklich auf gar keinen Fall.
Es hat, also für mich hat dieses Buch, um kurz mal hier, der Mann will auch mal was sagen in der Runde, der tatsächlich. Es
ich nehme aber nichts ernst von dem, was du heute
ist
sagst.
Ist voll okay, ist total okay. Also erstmal grundsätzlich, nee, warte, Luca, wir machen bei dir weiter. Ich will erst wissen, was du über das Buch denkst. Nee, warte, warst du überhaupt schon fertig? Warst du schon fertig mit deinem Ersteinschätzung zu dem Buch?
Nee, ich könnte da jetzt stundenlang drüber schwadronieren, wie fantastisch das ist.
Okay.
Aber ich sag jetzt erstmal, was Luca auf einer Skala von 1 bis 10 über dieses Buch denkt.
Ganz kurz, bevor du das sagst, dieser Satz mit dem Mann eben, das war ironisch. Das war nicht ernst gemeint, dass ich hier irgendwie um meinen Stimmanteil
brauchen
kämpfe.
Brauchen wir da jetzt, sind wir da angekommen, dass wir dafür das für Ironie des
Ich glaube waren? Ja, also ich habe ganz rote Ohren gerade bekommen, weil ich darüber nochmal nachgedacht habe, über den Satz, den ich gerade gesagt habe. Okay, gut.
Ich glaube, ich würde da jetzt einfach drüber hinweggehen. Ja?
Okay, ja.
Also ich glaube, Luca fand es richtig, richtig gut, die Sprache, und das hat dir richtig viel Spaß gemacht.
Die Sprache.
Aber es ist die Sprache ganz, ja. Du hast auch viele Sätze unterstrichen, gell? Da ist wirklich sehr viel Schönes drin. Ich sage, du gibst dem Buch eine 8.
Also, Luca als Vielleserin ist ja, glaube ich, skeptisch bei Büchern, die so lange auf Bestsellerlisten stehen, die so lange Leute erreichen, die so konsensfähig Menschen gefallen. Also da wird Luca, würde ich sagen, in meiner Annahme skeptisch. Und ich glaube, Luca würde diesem Buch eine 4 geben von 10, traut sich aber nicht und sagt deswegen 6,5.
Oha.
Boah, Thilo. Oh, Leute.
Wie weit kann man denn auseinander?
Das ist so krass, aber ich finde es so, also, okay. Meine Einschätzung zu dem Buch, erstmal sprachlich richtig toll. Also, und auch dieses, ich liebe das, wenn Autoren oder Autorinnen das schaffen, einen so auf eine Reise mitzunehmen, dass man sich alles so vorstellen kann. Also ich hatte genau so ein Bild von dieser Villa im Moor in meinem Kopf und von diesem Italienurlaub und Fritzi auf dem Fahrrad und so. Also er schafft richtig viele Bilder, das liebe ich bei Büchern, wenn das so geschrieben ist, dass ich wie so einen Film im Kopf nebenher laufen habe. Das finde ich richtig toll. Und dann, wo ich so mit mir innerlich so, deshalb, ich würde sagen, ich bin tatsächlich zwischen euren beiden Annahmen genauso in der Mitte, weil auf der einen Seite fand ich es ein sehr tolles und besonderes Buch und ich mochte es sehr, in diese Welt einzutauchen von der Musik. Man hat sich so mitreißen lassen und es war so schön. Und auf der anderen Seite war ich dann so, es ist aber auch einfach krass kitschig und es ist mir zu unrealistisch. Und dann denke ich mir auch so, und trotzdem, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, hat mich das Buch, glaube ich, im richtigen Moment erreicht, weil jetzt bin ich gerade auf dieser Welle, wo ich so bereit bin, ein bisschen Kitsch mitzunehmen.
Ich finde das gar nicht kitschig. Muss ich jetzt ernsthaft an meinem Kitsch-Level?
Kitschig. Oh mein Gott. Also wirklich so, ich lese halt nicht so oft Liebesroman, deshalb kann ich es nicht einschätzen.
Deine Reaktion missfällt mir sehr.
Es ist wirklich, aber offen. Und jetzt können wir mal kurz über Kitsch reden. Kitsch ist so wichtig und Kitsch musst du können. Und wenn du Kitsch nicht kannst, ist es Schrott. Und wenn du Kitsch beherrschst, so meisterlich wie Tages Würger in diesem Buch, dann ist es ein Meisterwerk.
Also die Szene, Entschuldigung, ich spoilere schon wieder. Die Szene im Krankenhaus, als Hannes da sitzt und von der Ärztin völlig trocken gesagt bekommt, was mit seiner Mutter.
Ja, okay, was mit seiner Mutter ist.
Und
ja.
Dann sagt die Ärztin: Willst du ein Glas Wasser? Das finde ich, das ist so trocken und so realitäts ins Gesicht geschlagen.
Ja.
Das enthebelt jedem Kitschigen, was mich hätte stören können. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich finde so dieses.
Das geht eher, ich glaube, was ich unter diesem positiven Kitsch, Label ich das jetzt mal verstehe, sind die Orte. Nicht so einzelne Situationen, dass die Ärztin harsch irgendwie da und so realistisch darauf reagiert, weil die Dialoge und die Figuren mögen sehr nah an der Wirklichkeit sein und funktionieren, aber eben das alle Settings sind mega kitschig. Alleine wo der Möbelpackerfreund, wie heißt er?
Bosch,
wo der wohnt, in dieser umgebauten Halle. Weißt du, so, das ist
so. Das unterstreicht doch, wir haben alle exakt das Bild vor Augen, wie das aussieht und wie er aussieht dadurch. Wir checken voll, also es ist eine super Überspitzung von jeder Figur.
Genau, das sind alles so, keine der Figuren kann es im echten Leben geben. Das ist für mich für Märchen.
Welche Welt lebt ihr denn?
Allerdings wohnst du ja auch in so einer umgebauten Riesenhalle, ne?
Exakt.
Bist du vielleicht Möbelpackerin?
Ja, aber auch genau, das dachte ich mir auch so, das sind Klavierträger. Ich habe noch nie über diesen, also man muss dazu sagen, genau, er ist dann irgendwann erwachsen und dann hört er auf, Musik zu machen und wird dann Klavierträger. Und das ist für mich ein Berufsbild, das kannte ich gar nicht so. Und das ist für mich so nischig dann auch gewesen.
Das ist doch dein Problem.
Ja, nein, das fand ich auch super toll.
Aber das gibt's auch wirklich.
Ja, voll. Das fand ich aber so, das fand ich irgendwie...
Dass du Klavierträger nicht kennst, ist dein Problem.
Aber das fand ich auch so toll. Also das war dann so, krass, okay, das ist so nischig. Aber ich fand es richtig toll. Und auch diesen Einblick in die verschiedenen Familien, die ihr Klavier von A nach B dann transportiert bekommen wollen.
Und diese Italienerin, die ihn dann erkennt in diesem Video... Oh.
Und alle Personen erkennen sich am Ende wieder. Sogar die Personen in der Villa im Moor, Sophie, die am Anfang, für die er ganz am Anfang gesungen hatte.
Ach toll.
Das fand ich so Full Circle Moment, fand ich auch sehr, sehr, sehr cool. Ja. Aber trotzdem, das hat mich trotzdem, also ich fand es super toll, auch jede Figur fand ich sehr toll und ich mochte es, dass die alle so was Besonderes hatten. Aber es war trotzdem für mich ein Märchen einfach. Es war für mich jetzt nicht die Geschichte zwischen Paulina und Hannes, das ist eigentlich Coming of Age. Wie es 1000 Bücher gibt. Man ist zusammen aufgewachsen.
Oh, Luca, ich kriege mal da, ich sehe das kommen.
Oh mein Gott, wie konnte das passieren?
Ich meine, das war total gut. Ich höre total aufmerksam zu.
Ja, waren so Freunde.
Aber weil ich Luca recht gebe.
Ja, haben sich auseinandergelebt, sehen sich wieder. Es sind immer noch Gefühle im Spiel. Das ist so gefühlt, jede Coming-of-Age-Serie würde genau sowas machen. Nur das Märchenhafte war alles außenrum. Jeder Charakter, jeder Ort. Ansonsten ist es eine ganz klassische Geschichte. Und das macht das Buch vielleicht auch so besonders und hebt es ab von anderen Coming-of-Age-Romanen. Also... Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht gesagt, wie ich es einschätze. Ich fand das Buch sehr gut. Es hat mich sehr gut unterhalten. Ich glaube, ich habe einfach sehr viel, vielleicht auch wegen dem Buchclub, über das Buch dann nachgedacht.
Ich glaube ja, als großer Fan von Gilmore Girls, das ist einfach Gilmore Girls. Und deswegen magst du es auch so, Coco, weil du auch Generation Gilmore Girls bist. Weil diese Welt, in der sich Hannes Prager bewegt, könnte dieser Ort, dessen Namen ich vergessen habe, sein. Aber Hannes Prager könnte eine Figur aus der Serie Gilmore Girls sein.
Ich liebe auch Gilmore Girls.
Ich finde, habe aber jetzt von Sophie Passmann gelernt, dass Gilmore Girls sehr schwierig ist, weil man zum Beispiel Suki nie hat essen sehen. Die Köchin.
Yeah. Okay, das nehmen wir einen großen Abzweig hier in diesem Buchclub.
Ja, ich mochte aber Gilmore Girls auch tatsächlich. Ja. Aber lerne jetzt natürlich auch, dass das aus 90er...
Ey,
genau,
die Wahrheit ist doch, also wirklich, das können wir auch einmal wirklich auch kritisch sagen und auch disclaimern, dass die Dinge, die wir in der Vergangenheit konsumiert haben...
Nicht gut.
Viel davon ist nicht gut, weil die Dinge... Ja, ist einfach so.
Aber den Vergleich hätte ich jetzt nie...
Aber Gilmore Girls fühlt sich so Zuckerguss überzogen an.
Ja, wie so ein Herbsttag und alle sind
eingekuschelt. Das meine ich auch, wieder der August
genannt. Aber das habe ich gar nicht so wahrgenommen für Paulina. Ich habe das überhaupt nicht, weil das so viel passiert ist. Weil, also angefangen mit Fritzis Mutter, die unerträglich ist, da dachte ich am Anfang, oh nee, nicht diese Schwangerschaft, die so frech zu diesem Kind ist auch, fand ich ganz furchtbar. Dann diese Verzweiflung von dieser jungen Frau, die eigentlich für so viel Höheres, in Anführungszeichen, bestimmt war und auf alles für sich verzichten musste, aber nie aufgegeben hat. Das fand ich aber so krass, dass sie dann auch mit dieser Szene, wo, erinnert ihr das, der Typ klopft an ihrer Tür, rotzbesoffen und sie fasst ihn so am Arm und sagt, geh doch einfach nach Hause und schlaf deinen Rausch auf. Er wollte aber was von ihr. Und dann beschließt sie ja wegzuziehen. Also da passieren ja schon so viele schlimme Sachen und so viel Unterschwelliges, womit Frau auch zu kämpfen hat, auch schwangere junge Frauen. Ich habe da gar nichts Zuckerwattiges gefühlt. Aber ich fühle voll, was sie sagt. Also diese Szenerie des Moors und so Sachen und dass er ihr dann diese Assistenzstelle möglich macht und der Junge immer so ganz unkompliziert dabei ist. Wisst ihr,
wie war
ist
das
dann so?
Wie war das für euch? Ich wusste von der ersten Seite des Buchs, dass das Buch gut ausgehen wird.
Nein, auf keinen Fall. Ist das für dich ein gutes Ende? Gut ausgegangenes Ende?
Ich hab ja schon meine Meinung zum Ende gesagt.
Soll ich den letzten Satz jetzt nochmal vorlesen?
Nein.
Man weiß doch gar nicht, wie es ausgeht.
Richtig.
Oder habe ich das jetzt schon wieder nicht gecheckt?
Nee, du hast zu viel verstanden, glaube ich.
Naja, aber so ist ja nun mal, also...
Also, kurz, um noch einmal das Märchenhaft anzuschließen. Eine Person fährt auf ihrem Fahrrad in eine Villa zum Moor. Mhm. Da ist so ein schrumpeliger alter Mann, der aber das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck hat. Das weiß man am Anfang aber noch nicht genau. Und dann ziehen die da zusammen ein, einfach ohne, weil er einfach die andere Person dann sagt, nee, du kannst die Wohnung doch nicht haben, ich nehme hier wegen
it's
diesem
a vibe,
kleinen Kind.
Luca, it's a
das
vibe.
Passiert nicht im echten Leben.
Aber 100% passiert das im echten Leben.
Eine litauische Klavierlehrerin überwindet ihren Menschenhass um Manes Braga, an dem Moment auch schon nicht mehr perfekt eigentlich ein Klavier bedienen kann, aus bestimmten Gründen, überwindet ihren Menschenhass und bringt ihm dann doch nochmal.
Ihr seid einfach verkümmerte, hoffnungslose, fantasielose Zwei. Sag ich euch
endlich. Oha, mit dir auf einer Buchebene.
Lass es also Insta-Bio. Verkümmerte.
Ja. Fantasielose.
Und er bringt ja auch manchmal so Märchenelemente hinein. Also dann der Moment, wo Hannes zusammengeschlagen wird und dann kommt Bosch und hilft ihm und dann trägt er ihn so wie ein Wolfsjunge oder irgendwie sowas. Bärenjunge. Ja. Und dann, was muss das für ein Anblick gewesen sein für die Leute? Also so, ich finde, er bringt auch wieder so Märchen nach.
Das ist wirklich alles, auch dieses Hamburg. Also ich habe ja in Hamburg volontiert und ich habe diese Stadt als überall liegen so Kondome auf der Straße rum, Glasscherben, irgendwie blutige Besoffene und Heroinkranke und Touristen.
Fahrt nach Hamburg, schöne Stadt.
So. Aber in diesem Buch wohnt Hannes Braga, in dieser Gegend. Und da, in dieser Wohnung würde ich gerne wohnen.
In der des Vaters?
Ja. Nee, er zieht doch dann nach Hamburg.
Als Erwachsener dann.
Als Erwachsener, bevor er in diese damit reinzieht. Und auch, was halten wir denn von den Frauen in dem Buch? Das würde mich mal echt interessieren.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch gar nicht über die Zwischenfreundin
Leonie.
Von Hannes gesprochen.
Leonie.
Wann habt ihr mich so präsent Namen?
Ja, voll. Ich habe alle Namen. Aber das ist irgendwie auch eine meiner Kategorien, weil wir ja hier Kategorien machen wollen, mit welcher Person man am liebsten befreundet sein
will. Kann ich in diesem Buch nicht sagen, die sind alle toll.
Ich liebe das Coco. du solltest Literaturkritikerin werden. Nee, 10 von 10, Quatsch. Alles ist großartig. Ja. 260 Seiten, Perfektion.
Jede Figur toll. Völlig unkritisch alles.
Ja.
Müsste ich mich entscheiden?
Ja, du musst dich entscheiden. Wir brauchen Kategorien.
Boah. Ja, schon Hannes, würde ich sagen. Den mag ich schon echt super gern.
Ich glaube, also darf man nur mit einer Person befreundet sein oder darf man Freunde für verschiedene Zwecke haben?
Ich hätte auch Freunde für verschiedene Zwecke genannt.
Nachdem ich eine Antwort gegeben habe, sucht ihr euch jetzt dann die Lösung.
Ja, bei dir habe ich gemerkt, das reicht mir nicht. Weißt du, wenn Coco, da merke ich, da muss ich differenzierter
antworten. Die Hauptperson.
Also ich mochte schon sehr auch die Klavierlehrerin.
Mhm.
Die litauische.
Ja, die ungefähr 3 Sätze im Buch gesagt hat.
Ja, aber ich fand es gut. Die ist ja auch so gemein zu ihrem Ehemann. Das mochte ich irgendwie so. Das fand ich irgendwie so lustig wie die. So, das hat mir gut gefallen. Das ist interessant, weil.
Oh, Hannes ist doch schon echt ein super. Also,
eigentlich mochte ich auch wirklich jeden. Also es gibt wirklich jede einzelne Figur. Es gibt auch keinen Bösewichten in diesem Buch.
Sebastian Plau.
Ja, der ist auch sehr lustig.
Mit dem das ist so random.
Wie er sich beschließt, aus Euphorie nochmal die Beziehung zu seiner Frau aufflammen zu lassen. Ja. Was für ein guter Trotzplautz. Und was war da dieser Trotzplautz? Und hatten sie dann nochmal Sex?
Das und dann
war
ist so er mit dem E-Roller Satz. Oder so voll geflügelt zur Arbeit gefahren.
Oh, das fand ich auch sehr sympathisch.
Also deswegen, also selbst der eigentliche Antagonist dieses Buchs, der ja nur handelt aus Eifersucht oder aus Neid, ist ja das Motiv des Handelns. Auch den, also irgendwie möchte ich gerne mit all diesen Freunden, Männern, Personen befreundet sein. Das Witzige ist, wenn man mit Takis Würger befreundet ist, entdeckt man natürlich in jeder einzelnen dieser Figuren
was
Takis.
Von ihm, ja.
Ich habe ihn auch gefragt, bist du eigentlich Hannes? Weil, guck mal, die Karriere von ihm ist ja ganz jung entdeckt. Geht dann zum Spiegel. Ist der Spiegel möglicherweise der Klaviertransporteur? Sozusagen diese praktische Art, die Musik zu betrachten. Ja. Spiegel für Tages, praktisches Schreiben, journalistisches Schreiben. Und ist der Diogenes Verlag jetzt eigentlich das Ende dieses Buchs? Die absolute literarische Anerkennung. Ich meine, er erscheint in einem Verlag mit Martin Suter, Leon de Winter, der erscheint mit den größten europäischen und deutschsprachigen Autoren zusammen.
Ja, ich muss gerade nochmal, ich bin nochmal kurz abgebogen zu Mathilda. Und zwar der Typ von der Klaviertransportfirma, Blau?
Ja?
Ja.
Wisst ihr, wer das in Matilda ist?
Danny DeVito im Film.
Ganz genau.
Ja.
Krass. Ja. Okay, also du bleibst bei...
Da weiß ich leider nichts.
Ich habe noch nichts gesagt.
Die Klavierlehrerin?
Genau, achso, ich habe mich ja noch nicht... Ja. Nein, genau, ich habe noch nichts zu dieser, was meine Schulnote dafür oder meine 1 bis 10 ist.
Das so, nee, wir sind jetzt noch bei den Charaktere.
Also, die Klavierlehrerin mag ich sehr. Ich mochte auch Leonies Ketamin-Ausflüge sehr. Ja. Und kann es total nachvollziehen.
Wer ist überrascht?
Das ist auch so random.
Wer ist überrascht?
Ja. Ja.
Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich, lustigerweise war ich auch schon mal im Grünen Jäger. Das fand ich witzig, dass Tarkes denkt, dass der Grüne Jäger in Hamburg ein schrammeliger Club ist.
Mhm.
So, der Grüne Jäger ist, glaube ich, das, was bei TripAdvisor, wo vorne so ein TripAdvisor-Schild dran ist.
Machen.
Ja, so.
Aber Leonie brauchte, glaube ich, diesen Aussprung, um nicht so als völlig glatte, perfektionistische Hamburgerin dazustehen. Wisst ihr, wie ich meine? Die musste so ein dunkles Geheimnis noch.
Also aber es ist ja irgendwie, also ich fand das irgendwie so, aber ich kenne sehr viele Leonies und auch die männliche Version, die Leons, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich kenne sehr viele Menschen und ich glaube, ich bin auch so eine Leonie. Also ich konnte mich damit definieren, mit diesem Leistungsstress immer, dieses Perfektionsanspruch und dann eben dieses Ausbrechen.
Mhm.
Und deswegen mochte ich, ich glaube, Leonie ist die realistischste Figur in diesem Buch.
Mhm, stimmt. Aber ja, weil ihr auch, sie weiß ja auch die ganze Zeit eigentlich, dass die Liebe zwischen Hannes und ihr nie 100% das ist. Also dass sie, für sie ist es ja so, ja, das passt jetzt genauso, weil er ist jetzt da, aber das ist ja nicht die große Liebe.
Und möglicherweise ist Leonie der einzige Hinweis auf die Wirklichkeit, weil so ist ja auch Liebe. Wer von uns liebt denn so? Oder hat denn je, also kann denn so
Ja, ihr zwei nicht, ganz offensichtlich.
Aber dieses so, es gibt ja dieses Märchen, also eine märchenhafte Liebe, die ja so, die auch so 10 von 10 gerne wieder, das existiert ja nicht.
Liebe Grüße an alle meine Ex-Partner. Das war eine 10 von 10. Nein, of course not.
Also es gibt ja immer, also so, Leonie ist, ich glaube, Leonie ist so realistisch, weil sie eben Makel hat und alle anderen haben ja keine Makel.
Ich weiß, was du meinst, aber Heinrich...
Nee, sie hat auch
das, genau. Eigentlich, aber das Buch sagt ja eigentlich, es gibt die 10 von 10 Liebe, aber du bekommst sie nicht immer, weil das Leben eben so ist, wie es ist.
Ich glaube gar nicht, dass das... Aber ich glaube, du diebst daran vorbei. Ich glaube nicht, dass das die Message des Buchs ist.
Aber ja, aber du diebst daran vorbei.
Bitte gib mir Tages Telefonnummer, ich muss mit ihm sprechen. Also,
vielleicht hätten wir den dazu... Der wäre, glaube ich, durchgedreht, wenn der jetzt hier sitzen würde. Das, glaub ich, hätte nie funktioniert, wenn Tages so...
Ja, aber man weiß so, in dem Buch weiß man noch klar, welche zwei Personen eigentlich meant to be sind. Und am Ende weiß man aber nicht, ob das dann wirklich so passieren wird. Und das, ich finde es auch sehr... Ich habe nämlich dann gedacht... Das ist eigentlich ja obvious. Eigentlich müsste es noch ein Kapitel mehr geben. Und jetzt spoilere ich auch krass.
Was ist aus ihnen geworden?
Nee, nein, so das ein Kapitel mehr und jetzt spoilere ich sehr krass. Aber eigentlich müsste dann Paulina mit dem Fahrrad zur Villa fahren.
Das
passiert ja aber nicht.
Das überlässt er ja unseren eigenen
genau,
Gedanken.
Genau, aber,
ja,
aber man weiß es nicht.
Das wird ja auf jeden Fall passieren. Wenn man
überhaupt nicht.
Nein, das glaube ich nämlich auch nicht.
Sag mal, haben wir ja so unterschiedliche Bücher lesen, Leute.
Echt so, ich bin mir nämlich relativ sicher, und das ist genau das, was ich sage, also das ist meine Interpretation davon, dass man vielleicht manchmal diese 10 von 10 Liebe hat, aber das Leben geht halt einen anderen Weg, weil sie hat eine Familie, einen Sohn. Und ob sie wirklich zurückkommt?
Also ich glaube, das Thema des Buches oder die Message des Buchs, wenn es eine gibt, ich glaube, da können auch sehr viel sein, es hat nichts mit Liebe zu tun. Ich glaube, es geht ganz viel um, was musst du für dich machen? Und das muss keine externe Person sein.
Aber Hannes macht ja sein ganzes Leben für Paulina. Der ist diese ganze Karriere, dass er in allen Häusern da spielt, das macht er ja nicht für sich. Irgendwo wahrscheinlich schon, in a way, aber sein erstes Ziel ist ja schon.
Ich verstehe, was du sagst.
Er hat ja auch die Konzerte abgesagt, als er gemerkt hat, sie ist nicht in Istanbul zu dem Konzert gekommen und so.
Also wer dieses Buch noch lesen will, an dieser Stelle ist, glaube ich, einfach Schnurz.
Ich verstehe, was du sagst. Muss ich drüber nachdenken, länger. Aber also für mich war das ganz klar, dass man das Leben in der Zeit leben soll, wo es vor dir steht und das machen soll, was man fühlt und dass er viel früher hätte dieses wahnsinnige Talent für sich auch nutzen müssen und dass er viel in sich unterdrückt hat und das über sie kanalisieren wollte. Ich verstehe, was du sagst, weil das ganze Buch fußt ja darauf, dass er zu ihr will, sie ja aber auf den letzten Seiten auch nochmal erklärt, dass er sie nicht gesehen hat, ganz viele Jahre. Also kann ja das Ziel gar nicht sein, okay, es gibt diesen einen oder man kann trotzdem aneinander vorbeileben und er war trotzdem krass erfüllt im Leben. Also ich hätte es niemals auf Liebe.
Für mich wäre das so klassisch,
das
nur
so,
Liebe.
Das ist einfach
bisschen
sowas,
Freundschaft noch.
Das ist für mich sowas von Liebe.
Ja.
Dieses Buch.
Wie interessant.
Also es ist Liebe.
Aber doch nicht Liebe im Sinne von heteronormativer Paarbeziehung, sondern er findet doch auch so viel Liebe bei Heinrich und so viel Liebe bei seiner Mutter und so viel Liebe bei Bosch und...
Voll. Also es geht auf jeden Fall auch um diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen zu anderen Leuten, aber am Ende das Endziel ist schon die Liebe.
Und alle lieben ja Hannes.
Ja.
Jeder liebt Hannes.
Ja, ich auch, habe ich ja gesagt.
Also es gibt niemanden in diesem Buch, der Hannes, selbst der Moor liebt Hannes. Ich meine, Leute, habt ihr mal Rhabarber roh gegessen? Das ist eine Folter. Da fallen einem die Zähne aus.
Aber Flaumus geht
aber nicht ab. Nicht der Rhabarber, der für Hannes im Moor weg. Selbst dieser Rhabarber liebt Hannes.
Ja, also es ist schon krass. Er ist halt ein Wunderkind. Es ist halt ein Märchen. So eine Person gibt es nicht. Auch die Leute, dass sie aufspringen, diese Briefe, die an Hannes geschrieben werden. So dass, und auch, das fand ich auch, das ist auch mein Inbegriff von kitschig, dieser Redakteur, der dieses Konzert.
Okay, das ist wirklich die unrealistischste Szene im ganzen Buch.
Das ist so krass, der dann eine Kritik schreiben will und der geht schon so rein und sagt so, ich werde diesen Hannes auseinandernehmen, weil ich muss eine schlechte Kritik schreiben. Und dann geht er raus und dann streicht er den Mittelnamen weg, weil er jetzt ein neuer Mensch ist. Und sagt dann plötzlich Hallo zu seiner Redaktionsleitung, die ja eigentlich auch
einfach,
ein toller Mensch ist.
Ihr seid
hat er vorher
herzlos,
sehen können.
Das ist so. Das ist
also nee, ich möchte es nochmal ganz kurz deutlich sagen, wirklich ein Kulturjournalist, der durch Hannes Pragers Musik dazu bewegt wird, dann doch gerne für online schreiben zu wollen.
Das ist der Zauber der Musik, was
never.
Ist denn los mit
ich
dir?
Ich glaube, never.
Zauber der Musik.
Alte Kulturjournalisten, Männer, die ewige Texte für Printmagazine schreiben, werden nicht durch moderne Klassik, die ja Hannes Prager spielt, dazu bewegt werden, für Online-Seiten
aber
zu schreiben.
Aber ist das nicht ein Vehikel für was anderes? Dass es Größeres gibt? Also ist natürlich bewegt.
Ich glaube, Tages wollte sich einfach kurz lustig machen über Kulturjournalisten.
Achso, das ist natürlich auch fair. Wir können jetzt aber auch richtig deep reingehen und darüber reden, ob das nicht irgendwie ein Sinnbild für was anderes ist.
Es ist mit Sicherheit auch ein Sinnbild dafür, dass wir uns noch im hohen Alter verändern können.
ja. Brauchte es das auch zum Beispiel diese, also für die, die es noch nicht gelesen haben.
Und jetzt aber auch nicht mehr lesen brauchen.
Hannes spielt ja am Ende diese Klavierkonzerte und das wird alles nur möglich, weil er gefilmt wurde, als er anonym in der Öffentlichkeit Klavier gespielt hat und das so faszinierend hat, dass das geteilt wurde, dieses Video, und das ging viral. Auch diese Szenen, wo beschrieben wird, dass die Leute sich so davon berührt fühlen oder gefühlt haben, um das dann nochmal zu teilen, dass das dann viral gehen konnte. Das war für mich nicht so, oh Gott, ist das Blatt und jetzt hier Kitsch und alle teilen irgendwie, weil sie sich berührt und Kindheitserinnerungen davon wach werden, sondern es ist für mich eher so ein, auch so ganz kleine Nuancen im Leben können dich so krass beeinflussen und dich ändern. Und das ist ja so, gell? Also wenn du im richtigen Moment vom richtigen Menschen den richtigen Satz hörst, ändert das ja für dich deine Weltperspektive. Mhm. Das gibt es, das ist möglich, das hat ja. Also das ist ja kein Märchen und keine Fantasie. Es gibt Menschen in meinem Leben, an die ich mich zurückerinnere, die haben mit einem Satz mein komplettes Leben verändert, aber nicht, weil es die krass smartesten Personen auf diesem Planeten die Weisheit gefunden haben, sondern einfach, weil es für mich in dem Moment wichtig war, das zu hören. Und das war für mich eher so dieses, Hannes brauchte das und hat was in sich, was andere so dolle beeinflusst, dass es ihr Leben positiv verändert. Mhm. Und das ist für mich gar nicht so dieses Märchen, sondern ich habe das voll als Wahrheit genommen. Ich habe gesagt, ja, das gibt es. Es gibt Leute, die haben diesen Einfluss mit Dingen, die sie tun.
Das ist auf jeden Fall so Team Märchen, Team Wahrheit. Das Interessante ist, weil auch diese Situation mit diesem, dass es viral gegangen ist, ist ja für mich auch total märchenhaft, weil ich meine, guck dir doch mal an, was in der Gegenwart viral geht.
Ja.
Genau das Gegenteil davon. Hass.
Aber spricht das nicht nochmal extrem dafür, dass man mit sowas Schönem, was man aus sich raus macht, weil wird ja so beschrieben als der diese Musik so sehr aus sich raus fühlt und die so lange für sich behalten hat. Der Satz hat gar nicht so das Ziel, sondern es ist eher so, dass so was Schönes auch so viel mehr machen kann als Scheiße.
Das ist, glaube ich, also ich glaube, die Konzentration auf das Schöne ist das Besondere an dem Buch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es ein Bestseller geworden ist. Weil wir in Zeiten leben, die Schönheit nicht mehr zulassen.
Und weil es auch so bedingungslos ist. Die Liebe zwischen Fritzi zu Hannes ist wahnsinnig bedingungslos. Von Hannes zu Fritzi zurück ist wahnsinnig bedingungslos. Polina und Hannes bedingungslos. Heinrich ist wahnsinnig präsent in deren Leben, obwohl er nie da war. Also, und er lässt es aber nicht so stehen, gell? Weil es gibt ja auch genug, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, bin ganz skeptisch, wenn AutorInnen Mutter-Tochter-Verhältnissen so glorifizieren, als müsste man jetzt ein gutes Verhältnis zur eigenen Mutter haben. Das stimmt nicht, das musst du nicht, das gibt es oft genug. Das kann gut laufen, das kann schlecht laufen. Und das gibt ganz viel ein schlechtes Gefühl, wenn man so tut, als wärst du falsch, wenn du kein gutes Verhältnis zur Mutter hast. Und das lässt er ja überhaupt nicht so stehen. Das fand ich ganz smart und schön gemacht. Aber das andere ist sehr bedingungslos. Und das fand ich, also ich verstehe auch, warum das so ein krasser Erfolg ist.
Ja. Du kannst es einfach, ich glaube wirklich, Tageswürger reicht dir die Hand und sagt, du kannst mein Buch einfach schön finden.
Ja.
Eintauchen in eine andere Welt.
Ja. Und damit erfüllt er ja eine ganz wichtige Aufgabe eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Er schafft mit seinen Worten eine Welt, an der wir teilhaben können. Das Worldbuilding sozusagen, die fühlt sich märchenhaft glaubwürdig an. Und,
aber es ist, wenn ich jetzt, jemand kommt in die Buchhandlung und sagt, ich brauche mal was für Eskapismus, ich habe eine schwere Zeit, darf aber nicht flach sein, wäre das mein erster Griff ab jetzt.
Verstehe ich.
Also das ist ein ganz tiefes, warmes Eskapismusbuch, was einen mit einem total schönen Gefühl zurücklässt. Und auch dieses, also ich muss das Wort nochmal sagen, es ist so bedingungslos. Du hast vorhin auch so ein schönes Wort gesagt, warm, zuckrig.
Satt.
Das ist es wirklich. Also das ist die Beziehung zwischen
saftig. so ein schöner Schinken einfach als Buch.
Die Beziehung zwischen allen Figuren ist ganz bedingungslos. Auch dass Bosch so da eintritt für den Jungen und dass er ihm so eine große, das hat mich auch sehr an Klapper erinnert, also da war es ja auch, also Coming of Age von Kurt Brödel, dieses große Mädchen und der schmale Junge und da ist ja auch Bosch so eine sehr brachiale Figur und Hannes ist ja noch, wird ja kein 1,70 groß oder sowas, sagt er an dem einen, auf der einen Seite. Also er gibt ja allen auch so eine so unterschiedliche Gestalten und sie finden über so andere Wege Zugänge zueinander. Mhm. Auch, dass dieser schmächtige Junge mit unter 1,70 Klavierträger wird. Ja. What?
Märchen.
Ein weiterer Beleg für ein Märchen. Aber ich glaube, auf dieses Bedingungslos können wir uns alle einigen, weil das ist nämlich, nicht nur die Figuren sind bedingungslos miteinander, die Story ist bedingungslos, auch für die Lesenden ist es bedingungslos. Mhm. Du musst nicht Literatur lieben, du musst nicht irgendwie Literatur studiert haben, du musst nicht ein Vielleser sein.
Keine Querverweise zu Jelinek und Konsorten. Genau. Einfach wirklich eine wahnsinnig schöne Geschichte.
Du kannst es lesen. Ja, und das ist so eine tolle Leistung.
Total. Mich hat sehr ergriffen und ich fühle mich da, ich glaube, er hat es für mich geschrieben am Ende des Buch. Ich trage seit Jahrzehnten das gleiche Parfum. Und das wird genau da, er sagt zweimal, sie riecht nach einer Nuance von Molekül 2. Habt ihr das auf dem Schirm?
Ja.
Das aber ist mein Parfum seit Jahrzehnten.
Das ist doch Leonie, oder? Die dann.
Dann würde ich es jetzt ändern.
Witzig, wie ist eure Parfümbenutzung? Ich habe auch ein Parfüm, ein Flakon seit 10 Jahren allerdings auch. Also nicht wieder, nie geändert. Und das ist, glaube ich, so ein, auch so ein Parfüm. Das heißt, meins heißt Juliette Has a Gun.
Aha.
Das ist so ein Molecule, wo du so ein Ding drin hast, was dann deinen eigenen Geruch nimmt und dann zu einem Parfüm umwandelt.
Genau. Das kann auch nicht jeder wahrnehmen und so. Das ist so ein ganz special Ding.
Da bin ich noch nicht, aber da will ich auch hinkommen.
So ich hatte davor allerdings CK1 sehr lange.
Oh ja, jeder. Also gefühlt jeder Mann hat dieses Parfüm.
Das war sehr, sehr, auch eine Flasche.
Die müssen Millionen.
Das ist wirklich so krass.
Das ist, glaube ich, diese Strandmatte als für die Haare von und CK1. Das ist, glaube ich, diese klassische Männer-Körperpflege-Kombination.
Wollt ihr wissen, mit wem ich gerne befreundet wäre aus dem Buch?
Ja, unbedingt. Bitte.
Auf jeden Fall Bosch.
Ja, ich weiß nicht, Lust, dass noch keiner gesagt hat, aber ja, natürlich.
Ja, ich finde ihn so toll. Also ich finde ihn auch als Charakter, ich weiß nicht, er ist einfach immer da. Also er ist der krasseste. Genau, ja, voll. Er ist der krasseste Charakter und er ist so spannend auch irgendwie.
Ja.
Und natürlich, weil mir das hat auch niemand gesagt, ich will nicht mit ihm befreundet sein, aber Hildebrand, ich will einen Hildebrand in meinem Leben haben. So.
Hildebrand Heinrich ist der korrekte Name, gell?
Der Moor-Dude.
Genau, die Moorvilla.
Dacht mal, während wir hier gerade über Märchen und diese Figuren reden, was du gerade erzählt hast, dass du mit Bosch befreundet sein wolltest.
Ja.
Ist das möglicherweise einfach Harry Potter?
Weil er Hagrid ist.
Er ist Hagrid. Blau ist Snape.
Echt?
Na, der Böse, der eigentlich der Nette ist.
Ja.
So, Leonie ist...
Aber ist Harry Potter ein Märchen?
Warte, ist das gerade ein Witz?
Das ist Lukas Realität.
Moment.
Fantasy hätte ich jetzt gesagt, mein Märchen ist für mich schon eher so klassisch.
Ich dachte gerade so wirklich, jetzt kommt Harry Potter? Das ist doch so echt. Wie Günter Wallraff, so eine Reportage aus England.
Das ist doch echt alles.
Ich will
Fantasy und Märchen nochmal unterteilen.
Ja,
irgendwie.
Aber es ist für mich ist es sozusagen Fantasy. Also Fantasy ist es für uns, aber es ist eigentlich auch ein Märchen. Also
okay.
Es ist auch, also Harry Potter ist ja.
Ich finde das keinen schlechten Einwand, muss ich sagen. Aber ich bin noch mehr bei deinen Harry, ist das Harry Potter. Aber ich bin mehr bei Mathilda.
Okay.
Ja, für mich ist wirklich ein klassisches Märchen.
Also Bosch. Ja. Du willst nur mit Bosch Freundin sein oder gibt's noch, darfst du noch eine andere Person sagen?
Ja, Bosch und Heinrich Hildebrand. Ach so. Hildebrand Heinrich. Ja. Aber nicht mit ihm befreundet, sondern ich hätte gern jemanden so in meinem Leben. Das ist auch so. Der ist so.
Ich finde ganz toll. Ich sage in letzter Zeit sehr oft, wenn ich mit liebe Grüße an alle meine FreundInnen, ich gehe so unbefriedigt aus den Unterhaltungen raus. Ich habe immer das Gefühl, am Ende.
Richtig nett. Richtig, möchte man das so. Kokos Freunde jetzt alle so,
Das habe ich letztens schon mal zu dir auch gesagt, als wir was essen waren. Ich gehe, am Ende gehst du trotzdem mit deiner Sorge raus. Du gehst, du hast, erzählst es und gibst es so ab. Und alle versuchen natürlich ihr Bestmöglichstes dir zu sagen und dir Trost und Tipps. Das machen auch alle meine Freundinnen gut, aber am Ende gehe ich alleine damit und muss die Entscheidung selbst treffen. Das nimmt dir niemand. Das hat jeder und jeder auf diesem Planeten. Und ich finde, in diesem Buch wirkt es so, als wäre ein Bosch könnte kurz für dich übernehmen. Das sind so, die wirken alle, du bist nicht alleine am Ende. Ich lass dich nicht hängen, wir kriegen das zusammen hin. Und das finde ich so schön. Das finde ich so.
Wisst ihr was? Ich möchte euer beider Bosch sein. Ah. Wenn mal was ist, ich bin für euch da.
Hilfst du unser Klavier aus?
Ich helfe euch tragen, dann, wenn ihr irgendwie verdroschen werdet, irgendwie auf der Straße, ich finde euch, ich hebe euch hoch dann, und trage euch dann so weg.
Ja, dann hebst du das Klavier sogar noch auf. Ja. Also nicht du.
Doch, ich.
Ich bin ganz verwirrt. Thilo,
kauft euch bitte ein Klavier, ich möchte dieses Klavier von euch tragen.
Ja.
Und wenn wir dann das zusammen runtertragen, das Klavier, und wir hauen einen Kratzer in den Lack, dann gehst du heimlich los und polierst das wieder für uns auf.
Und dann sagst du würdest nie zu unserem ersten großen Auftritt kommen. Am Ende sitzt du in der ersten Reihe und weine. Stehst auf.
Ja. Ach, ist das schön. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, diese Szene am Ende, wo Polina sitzt und klatscht. Also da habe ich heute Morgen wirklich beim nochmal spazieren, nochmal ist Hörbuch auch sehr gut eingelesen übrigens. Habt ihr da mal reingehört? Mhm.
Boah. Von ihm selbst?
Nein. Spotify müsste ich jetzt gucken, wer es gelesen. Ganz großartig gelesen. Da habe ich echt heute Morgen auf der Wiese gestanden und geheult. Wirklich ganz toll.
Also es wird ja dieses Buch sehr stark vermarktet, auch mit diesem Weinen. Jetzt frage ich dich mal, Luca, hast du geweint?
Ich würde sagen, ich hatte zweimal Tränen in den Augen, aber ich habe nicht richtig geweint. Und das war wirklich tatsächlich, als Fritzi gestorben ist, da war ich sehr emotional angefasst. Und
noch so unnötig einfach.
Ja, und bei diesem Kapitel, wo es um Liebe ist, am Ende eigentlich Hoffnung gibt, weil dieser Satz ist irgendwie auch, und am Ende vielleicht trotz all der Fehler und Irrtümer will man ja doch, dass einfach nur alles gut ist. Also man will ja eigentlich die Personen, die man so viel so hinein projiziert, man will ja, dass eigentlich alles einfach gut ist. Und vielleicht ist deshalb Liebe Hoffnung. Und da, ich sage, ich habe geweint.
Hast du denn geweint?
Nein. Aber ich hätte so gerne. Ich weine ja sehr gerne. Und ich habe festgestellt, dass es sozusagen, also ich nicht festgestellt, sondern ich weine einfach sehr gerne und weine ja wirklich bei, also so, wenn die Fernsehserie New Amsterdam kennt ihr vielleicht mit diesem Arzt. Der Vorspann ist vorbei und ich fange an zu weinen und weine 45 Minuten durch. Also es ist für mich sehr erfüllend und erholsam zu weinen. Ich hatte gehofft, dass ich da weinen kann. Ist mir aber nicht gelungen. Und da, glaube ich, liegt es wieder daran, dass es so auch Tag es geschrieben hat. Der Freund von mir, ich höre ihn, die Schimpfwörter. Im Übrigen, die müssen wir mal lobend erwähnen.
Was?
Niemand kann im echten Leben, Tag es, jemanden beschimpfen, besser als er, als auch in diesem Buch. Also in diesem Buch wird ja auch ganz toll beschimpft, so mit, du Hasenhirn. Und das sind ganz viele, du kleine Rattenmaus. Ja, das sind so ganz tolle Beschimpfungen.
Auch die Sprache ist für mich so märchenhaft, weil dann ist doch zwischen Polina und Hannes doch immer dieser Satz so, hast du Tollkraut gegessen?
Genau.
Das ist so für mich auch so, das wird niemand sagen.
Aber ich habe das dort aus diesem Buch wirklich entnommen, auch die beste Beleidigung.
Hasenhirn?
Nein, du Sohn einer Gurke.
Ja.
Eine türkische Beleidigung ist das, ist ganz toll.
Auch schön, dass er dann am Ende Bosch so, der dann flucht und die Leute beleidigt und er mitfluchen kann und dass die beide dann so verbindet. Das fand ich auch ganz toll.
Ja.
Seite 31. Als Hannes Brager 4 Jahre alt war, saß er mit geschlossenen Augen auf dem Stamm einer umgestürzten Birke im Bissendorfer Moor und lauschte dem Wind, der durch eine Wiese aus vertrocknetem Pfeifengras strich. Es wurde seine erste Erinnerung. Alter, wie schön. Ach, ihr seid so dead inside, wirklich. Ey. Das macht mir richtig, ich hab richtig Sorge um euch.
Ich finde das auch total schön.
Das ist so konstruiert auch ein bisschen.
Ich finde das total schön, aber ich weiß einfach, was Tages für ein guter Schreiber ist.
Das ist doch egal, du musst doch da erstmal drauf kommen.
Wenn ich Tages nicht kennen würde, würde ich da anders in diesen Text reingucken, aber weil ich ihn kenne und weil ich einfach weiß, ich sehe ihn da mit seinen 2,90 Meter am Schreibtisch sitzen, tappiti-tappiti-tappiti-tapp und weiß, wie er dieses, also für mich ist, ich erkenne leider, also ich kann durch, ich gucke in den Bühnenboden, Also ich weiß, wie das.
Na, da hast du dir aber jetzt viel genommen, muss ich sagen.
Ja, habe ich. Dadurch. Also ohne Zweifel, das, ich bereue die Freundschaft zu Tages. Ich werde jetzt einfach Tages hiermit die Freundschaft kündigen und das Buch nochmal lesen. Vielleicht weine ich dann endlich.
Ja.
Weil ich einfach, weil wir auch übers Schreiben reden ganz oft zusammen und irgendwie, wie das geht, weil er Texte von mir liest und korrigiert und sagt, das hast du doof gemacht, das hast du gut gemacht.
Also, aber unterschiedlicher als ihr gibt es niemanden auf dem Planeten, als ihr schreibt.
Definitiv.
Das, was du trocken bist, ist der satt.
Ja, aber trotzdem auch. Darüber hatten wir es ja auch schon mal, diese Ruhe in Erzählung. Ich finde das trotzdem so eine sehr ruhige Erzählung. Ich finde, das hast du ja auch in Teilen, so wie du schreibst.
Also, aber ich will ja auch, dass die, also zum Beispiel Leute, haben, die Alles muss rausgelesen haben, haben ja auch gesagt und gespiegelt sehr, sehr viele, dass sie geweint haben. Dass es so einfach so traurig alles ist. Und auch, wie gesagt, das neue Buch, todestraurig. Also so dieses, also ich will ja eigentlich nur noch, dass man weint.
Okay, ich finde das gut.
Ja, aber das nächste Buch ist nicht mehr weinen. Nehme ich mir vor.
Okay.
Ja.
Jetzt wollen wir eigentlich noch wissen, wie du das Buch bewertet hast.
Da möchte ich natürlich erstmal denken oder hören von euch, was denkt ihr denn, wie ich dieses Buch bewertet habe? Ich möchte euch bitten, dass ihr, was denkt ihr? Wie habe ich dieses Buch bewertet?
Trotz eurer Freundschaft.
Ja, ja, kannst nicht rausklammern. Ich habe auch überlegt, ob man so macht, einmal, ich kenne Tages nicht und ich kenne Tages als Bewertung, aber nee, es geht ja nicht. Das ist ja
eine 6.
Du sagst eine 6?
Ich würde schon fast höher bewerten. Ich würde auch sagen eine 7. Sag ich für euch beide, aber bei dir lag ich ja eh falsch.
Ich habe diesem Buch tatsächlich eine 7 auch gegeben. Aber eigentlich, Moment mal, wir müssen mal ein bisschen über unsere Skalen reden.
Ja, wir haben eigentlich bis 5 überbewertet. Fünf, ne?
Aber ich habe heute den 0 bis 10.
Weil man muss ja diffiziler sein. Also ich habe dem Buch eine 7 gegeben und zwar aus einem Grund. Dieses Buch konnte etwas, was ein anderes Buch erst einmal in meinem Leben verursacht hat, nämlich diese plastische Beschreibung von Orten und Szenen. Also, dass man wirklich so, dass man, dass es ganz mühelos war, die Fantasie zu verwenden. Also, diese, also die das Buch ist ein Bestseller geworden, auch, glaube ich, weil es so unanstrengend ist, sich vorzustellen, wo das stattfindet.
Ohne viel Details, gell?
Ohne viel Details.
Er gibt gar nicht so lange Seiten, was in den Räumen steht oder irgendwas, sondern warum, weiß ich jetzt auch, konnte ich gar nicht wiedergeben, aber man weiß sofort, wie alles aussieht.
Und das hat bis jetzt, zwei Autoren haben das bis jetzt geschafft, eine Autorin, ein Autor, der Regenroman, habe ich schon sehr häufig hier erwähnt, schafft es auch, also man ist sofort in der Szene, man ist sofort da, wo es stattfindet, aber das Buch ist anstrengender. Und jetzt wird, glaube ich, Tages irgendwie rote Ohren bekommen, ein anderer Autor bei Diogenes hat das perfektioniert und ist damit auch ein Weltbestseller geworden, mit dieser Fähigkeit, mit wenigen Worten, etwas extrem spürbar, das haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, das Buch ist ja auch so spürbar, extrem spürbar und fühlbar zu machen, und zwar das Parfüm.
Ah ja.
Dieses Buch hat mich ganz oft, auch das, was du gerade beschrieben hast, du, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, die erste Erinnerung von Hannes Prager, ist für mich die Szene von dem Jungen, wie er in Paris unten durch, durch diesen Schlamm und Dreck gezogen wird und diese Gerüche wahrnimmt.
Aber das Parfüm ist viel rauer.
Ja, ja, das ist sozusagen einfach, aber die Fähigkeit eines Autors oder einer Autorin,
das so aufleben zu lassen.
Dich in die, du liest nicht ein Buch, du bist Teil des Plots.
Ja, ja.
Und das, eigentlich ist das eine 10 auch von mir theoretisch wert, weil das sehr wenige Autoren können.
Ja.
Aber ich habe Probleme mit dem Märchenhaften. Das holt mich halt einfach raus, wenn ich weiß, ich lese gerade nicht ein klar deklariertes Märchen. Ich lese ein so.
Ihr seid komplett dead inside.
Ja, ja, sorry.
Schlimm. Bedenklich und schlimm.
Ist der Buchclub hier mit seiner letzten Folge vorbei? Wir treffen uns nie wieder.
Ja, aber wer hätte gedacht, dass ich hier die emotionsvollste bin?
Ist wirklich sehr interessant.
Ich dachte auch, dass du hier reinkommst und erstmal richtig Hass siehst.
Ja.
Kitschige Scheiße, Frauenbild stimmt nicht weg, so eine Frauen existieren überhaupt nicht.
Das hast du ja eben noch gefragt, was wir von den Frauenbildern. Ja. Das muss ich nochmal kurz drüber nachdenken, während Luca was dazu sagt.
Ja.
Weil ich bin erstmal über nichts gestolpert, aber ich denke jetzt nochmal diffiziler
drüber. Ich habe einen Take dazu.
Aha.
Ich finde, dass die Frauen, und das, aber das ist, passt zu dem Schreibstil, also es ist auch überhaupt nichts, was ich angreife, sondern nur, was mir aufgefallen ist. Er beschreibt Frauen auch immer so, sie hatte so gläserne Haut mit einem leichten Teint von der südfranzösischen Hitze. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, es gibt eine so eine Frauenbeschreibung, wo die Haut, die immer aussieht, als würde sie. Aber
das leicht gebräunt, und so beschreibt er ja alle irgendwie. Und auch natürlich so, also Fritzi, der so alles zufällt und dann irgendwie. Also. Oh, hallo. genau, und es ist so, ich finde das immer so eine sehr lustige Beschreibung, weil auch hier ist es für mich sehr märchenhaft gewesen, weil auch die Frauen sind so perfekt irgendwo und mit ihren strengen zurückgezopften Haaren. Ich weiß gar nicht, ob das so was gibt, aber wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Ja, Und was, während du es beschreibst, fällt mir auf, dass alle Männer extrem grobschlächtige Rompel sind und alle Frauen in
außer Hannes.
Ja.
Außer Hannes.
Genau, und alle Frauen sind sehr elegant, auch die Klavierlehrerin. Und was, genau, jetzt großer Punkt, über den ich auch unbedingt noch sprechen wollte. Wir wissen so wenig nur über Paulina eigentlich am Ende des Tages. Also ich habe das Gefühl, man, am Anfang weiß man so ein bisschen was, wo sie noch zusammen sind, dann geht sie irgendwann weg. Man weiß aber nicht, was in der Zeit passiert ist, weil irgendwas muss ja passiert sein. Sie heiratet, ihr geht's nicht gut. Irgendwie sagt er ja auch jedes Mal, wenn er sie wiedergesehen hat, sie ist schmaler geworden. Sie hat, irgendwie hat sie ja auch, muss sie ja auch irgendeine wilde Zeit gehabt haben, wo sie ihn mal besucht hat. Aber wir wissen so wenig über diese Person eigentlich nur.
Ja.
Das finde ich auch sehr spannend.
Das wäre jetzt aber noch mehr gespoilert. Ich würde sagen, ich weiß, was Paulinas Thema zwischendurch war.
Sag.
Also sie hatte ja schon als...
Bitte. Ich muss es wissen.
Also sie hatte ja schon, als sie da mit ihrer Mutter in die Türkei ist, zu deren Mutter, also ihrer Oma, da kam sie ja schon zurück und da hat Hannes ja gehört, wie Fritzi und Paulinas Mutter, sorry, ist mein Name, der ist mir entfallen, darüber gesprochen haben, dass Paulina unter Depressionen in der Zeit in der Türkei litt. Und ich glaube, dass sie, dass genau das auch das Thema war, als sie da im Erwachsenenalter verschwunden ist.
Und sie war auch immer auf der Suche nach ihrem Vater eigentlich.
Genau, und da die Endszene mit dem Zettel, smart.
Mhm. Ja.
Hier, warte, lass uns irgendwas noch übrig lassen für die Menschen.
Ja.
Also es ist, jetzt können wir beide ja nochmal, Coco, alle, so dieses Buchhändler-Ding, es ist ein total gut zu empfehlendes Buch.
Absolut.
Es wird im Buchmarkt bleiben. Das ist irgendwie, das ist schon, also ich bin auch so beeindruckt, dass irgendwie meinem Freund Takis es gelungen ist,
so ein Meisterwerk zu schreiben.
So ein Buch zu schreiben, so ein Meisterwerk zu schreiben, so was Nachhaltiges, auch Literarisches zu schaffen. Und das finde ich irgendwie schön.
Super schön.
Also so, ich gönne ja jedem Schriftsteller, jeder Schriftstellerin den finanziellen, aber auch den also diesen Anerkennungserfolg. Und das ist einfach ganz toll.
Ja.
So zu wissen, so. Find das fühlt auch. Sich auch so ganz unwirklich an. Das ist auch, ich habe jetzt durch die Freundschaft zu Douglas auch gemerkt, das ist das erste Mal, dass man diesen Begriff, Bücher sind so wie die eigenen Familienmitglieder oder wie so ein Baby, das existiert jetzt neben Tages viel mehr als alle anderen Bücher. Das ist irgendwie so Tages und für Paulina.
Mhm.
So, das ist jetzt Teil seiner Persönlichkeit, dieses Buch.
Was ich noch krasser finde, weil wenn du vor zwei Bücher vorher wegen Stella so auf die Nuss gekriegt hast, dann schaffst trotzdem noch. Kann man jetzt wieder viele Fragen stellen. Ich glaube, UltrakritikerInnen werden jetzt sagen, das sind die, die die Augen davor zumachen, dass dieses schwierige Thema über die Shoah zu schreiben in der Art und Weise, die machen die Augen dazu.
Ist das ein gutes weg. Buch, ne? Ich möchte das an der Stelle nochmal betonen.
Ich kann nichts dazu sagen, ich habe es ja nicht gelesen. Aber dann trotzdem, also das muss ein gutes Buch sein, sonst wäre es auch nicht so erfolgreich gewesen. Ob das Thema, ich habe es nicht gelesen, kann ich gar nichts zu sagen, aber losgelöst jetzt davon würde ich das. Und mich, also die Mehrheit wird ja eh nicht recherchieren, wer ist Tageswürger und dann lesen, sondern die lesen das Buch und denken, alter Schwede, genial. Aber der Erfolg nach erstmal so einem, dass das Feuilleton dich so zerrissen hat, wie das bei Stella passiert ist, dann nochmal den draufzusetzen, dass sich keiner mehr gegen dich wehren kann.
Ja. Also man merkt aber eben auch, dass für Paulina ist eben so ein sogenannter Publikumserfolg.
Ja.
Die Menschen, die LeserInnen lieben dieses Buch. Aber im Feuilleton ist ja immer noch diese Skepsis auch da. Also so dieses, der Blick auf Tageswürger als Kollege, als Journalist, der ist so, da ist dieses so.
Aber auch da bleibe ich bei, nur weil du für ein Feuilleton schreibst, hast du nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und den Freibrief, dass das 100% stimmt, was du sagst. Gell? Das wollen wir ja auch mal festhalten.
Ja.
Das ist, also, dass sie natürlich Schwungkraft haben und dass das mehr Gewicht hat als irgendeine kleine Rezension auf TikTok, das ist, glaube ich, immer noch so. Aber nur weil du da sitzt, hast du nicht grundsätzlich.
Da würde ich ja widersprechen. Ich glaube,
würdest du sagen,
es ist nicht mehr so. Ich glaube, dass das Pendel zurückgeschlagen ist. Also deswegen ist BookTok spielt eine große Rolle. Was wir hier machen, der Buchclub spielt eine große Rolle.
Genreabhängig, glaube ich. Also ich glaube, die Hochliteratur ist immer noch im Feuilleton.
Ja, aber guck dir doch ein wenig Leben an. Das ist sozusagen erfolgreich auch geworden, weil die Leute sich gefilmt haben bei TikTok, wie sie weinen. So, also dieser der Feuilleton.
Titelabhängig vielleicht? Weil ich kann den Feuilleton nicht rausnehmen, weil also aus Verlagszeiten kann ich euch sagen, dass der größte Ausschlag bei Fernsehauftritten passiert ist. Also,
ist immer noch so. Das ist tatsächlich immer noch so. Dass sozusagen der Besuch auf dem roten Sofa ist total hilfreich.
Die Zahlen hochtreibt ins Unermessliche.
Ja.
Das heißt, die Leserschaft muss Fernsehlineares konsumieren.
Okay.
Ja, es liegt, glaube ich, auch daran, dass die Menschen, die noch Bücher lesen, so sind auch wie die Menschen, die noch Fernsehen. Das ist eher eine ältere Generation. Wir sind natürlich die jungen Leser.
Ich guck Fernsehen. Linear.
Okay.
Was? Echt?
Ja, zum Einschlafen.
Okay.
Was guckst du da?
Das kann ich nicht sagen.
Lanz?
Nein.
Ganz viele Leute
guckst
gucken
du Trash-TV oder sowas?
Ich gucke Trash, aber das gucke ich on stream natürlich.
Das guckst du aber, wenn du wach bist.
Das gucke ich sehr bewusst und wenn ich wach bin, weil das liebe ich.
Mhm.
Aber jetzt gestern Abend, was lief denn da?
Der einzige, herzlich perfekt. Willkommen zum einzigen Buchclub in Deutschland, in dem wir über das Fernsehen reden.
Lineares Fernsehen reden. Ich habe gestern das perfekte Dinner geguckt und dann lief danach, ja, weiß ich nicht, irgendwas, was auf Vox lief, von dem her habe ich gelesen und mit dem Hund gespielt.
Was?
Ja.
So, abschließend, wem würden wir dieses Buch jetzt nochmal empfehlen?
Allen.
Du sagst allen, ja?
Allen.
Gut.
Alle, die Leki gerne mochten. Allen.
Das Wort kenne ich nicht.
Mariana Leki.
Mhm.
Aha.
Wirklich nicht?
Da gibt es einen sehr schönen, also sie hat bestimmt mehrere Bücher.
Sehr viele schöne Bücher.
Eins habe ich gelesen.
Was man von ihr aus sehen kann, hat Luca gelesen. Oh. Sehr ähnlich vom Vibe. Sehr schön. Auch märchenmäßig, würde ich sagen.
Ja.
Oder? Das hast du auch Märchen.
Ja, voll, voll.
Mariana Leki, voll. Wahnsinnig tolle Philosophin. Wahnsinn,
also ich will eher darauf hinaus, in welcher Lebenssituation muss ich die Person befinden, die dieses
Immer.
Buch lebt. Okay.
Ja, ich wollte gerade, das ist gut. Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil ich war gerade so, wem würde ich das empfehlen? Aber in welcher Lebenssituation finde ich sehr gut, weil ich finde, das ist sehr irgendwo ein bisschen auch ein hoffnungsvolles Buch.
Total.
Jetzt muss ich schon wieder auf den Liebe-Hoffnungssatz zurückkommen. Aber so Leute, die gerade so, keine Ahnung, die
struggle.
Ja, Liebeskummer. So Leute könnten das lesen, wenn sie wollen.
Also, das ist für mich ein klassischer Beachread. Auch.
Oh Gott, ich
würde Leuten das empfehlen, die in Urlaub fahren.
100%.
Nee, voll, 100%. Ja, stimmt
also
dazu.
Das ist wirklich so ein richtig schönes...
Italien.
Ja, so ich trinke was, Pepperoni oder wie diese Getränke heißen, Maparoni.
Pepperoni heißen die.
Ich trinke einen Pepperoni und lese dabei in Italien dieses Buch. Pepperoni.
Lustig.
Ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest.
Ich habe keine Ahnung.
Negroni! Negroni, ich trinke einen Negroni und lese dieses
Jesus
Buch.
Jesus aus dem Spiel.
Den Menschen würde ich das empfehlen. Ich würde es nicht Vätern empfehlen.
Okay.
Also, sozusagen Väter, also Männer 60, 65 plus, da würde ich sagen, das ist nichts für die, das sind halt so Leute, die dann sowieso Geschichte des Weltverkehrs kaufen, so. Oder das Transportwesen im Wandel der Zeit.
Aber vielleicht wäre das Leben besser, wenn die auch mal so ein Buch lesen.
Das glaube ich auch, aber.
So wie die Musik und danach würden sie ihr Leben ändern.
Ja, aber die lesen das nicht mehr. Die hast du verloren.
Boah, das würde ich super gern. Das sind Zahlen, die mich so heftig interessieren. Leserzahlen oder Verkaufszahlen, fair enough, aber wer hat es wirklich gelesen?
Ja,
so. Oh, das würde ich bei dem
Männer über 65?
Nein,
vier.
Ja. Nein, wenn überhaupt. Aus Versehen.
Ja, aus Versehen. Ich würde es empfehlen, Medium-Lesern, also die eine Medium-Menge an Büchern pro Jahr lesen, und wenig Leser würde ich es empfehlen. Bei viel Lesern würde ich es auch empfehlen, einfach so aus Sprache, also einfach das Talent, wie man etwas beschreiben kann. Und. Ja, du hast eigentlich fast recht mit fast allen. Du kannst es wirklich so vielen Leuten empfehlen.
Ja, das ist super kompatibel.
So, wenn jemand kommt, ich lese eigentlich nur Science Fiction, und dann würde ich sagen, willst du mal was anderes probieren? Lies mal das, würde ich mal empfehlen. Ich lese eigentlich nur Herr der Ringe, willst du mal was anderes probieren? Lies mal für Paulina. Also du kannst es wirklich jedem empfehlen.
So als Literatureinstieg.
Ja.
Ja, das stimmt. Würdest du, das hast du auch zu Jim gesagt, wenn ich dich daran erinnern darf. Was würdest du eher geben? Jim oder das?
Na, da, interessante Frage. Jim. Eher für Paulina löst Jim ab, weil für Paulina ein bisschen offener ist, was das Buch und die Leserschaft betrifft. Weil Jim ist schon politischer einfach.
Ja, ja, voll.
So. Und für Paulina ist, ohne das Werten zu meinen, harmloser. Einfach, du liest es und du gehst einfach raus mit dem Ding, mit dem Gefühl. Es ist kein performatives Lesen, wenn du in der U-Bahn, das ist ein gutes Beispiel, wenn du in der U-Bahn für Paulina liest, bedeutet es nichts für die Person, die dieses Buch liest. Wenn du in der U-Bahn aber Jim lesen würdest und wir sitzen dieser Person gegenüber, hätten wir sofort
Hessen Judgment,
so eine, es ist sozusagen, da beschäftigt sich jemand mit Weiblichkeit und Zwang und irgendwie Körperkult und das ist so toll geschrieben. Und das hast du aber für Paulina nicht. Paulina kann wirklich, kannst du lesen als unpolitisches Buch.
Kannst es lesen, wie du es gerade brauchst.
Ja. Paulina ist eine sehr warme Decke, die du um dich liegen hast, während du dein absolutes Lieblingsgericht an einem Samstagabend isst.
Ja.
Richtig schön.
Vielleicht ist es die unendliche Geschichte? Ist es die Szene, wo Fruchua und der Junge, dessen Namen ich verdrängt habe?
Sebastian Balthasar Buchs.
Sowas?
Ja, Bastian Balthasar Buchs ist der Junge und Andreo. Ist der andere Junge.
So ein Vibe habe ich gerade. Wie der oben auf dem Speicher sitzt und zugedeckt.
Ah ja, das ist Bastian Balthasar Buchs, der oben auf dem Speicher sitzt und das liest.
So ein Vibe habe ich jetzt bei dem Buch.
Das ist eine sehr gute Beschreibung. So fühlst du dieses gemütliche Weglesen. Ja.
Und auch so richtig rein da.
Schön.
Lest doch Paulina alle für Paulina.
Mhm, ich glaube, das würde...
Ja. Ich finde einfach, das Schönste, was heute passiert ist, dass ich euch damit schockieren konnte, dass ihr dachtet, dass ich so ein herzloses Stück bin.
Das ist wirklich so, also ganz andere Folge, wie erwartet.
Habe extra diese Weste heute angezogen, damit
mit
ich
lauter Herzen nicht
so... So nehme ich.
Ich finde das sehr schön und...
Grüße an Tarkis.
Ja.
Dieses Buch belegt auch wieder, wie toll dieser Buchclub ist, weil es einfach so Spaß macht. Nächstes Mal lesen wir die Geschichte des Weltverkehrs.
Nein. Nee,
das ist eines der Lieblingsbücher meines Vaters.
Nee, danke. Grüße, aber nein.
Nee, machen wir nicht.
Es wurde sich tatsächlich gewünscht, dass wir auch mal
überhaupt nicht vorbereitet, wird mir gerade
über
auf.
Kulturtipps sprechen am Ende.
Ja.
Was sagt ihr dazu?
Ich finde, das ist, finde ich total gut. Ich finde, wir sollten da eigentlich eher eine Patreon-Folge draus machen. Kulturtipps machen wir bei Patreon.
Okay.
Machen wir hier nach dem Gespräch.
Wenn wir schon nicht das Ende, wenn das Ende schon eh immer hier ein Thema ist.
Wir machen hier nach dem Gespräch nochmal 10 Minuten, was haben wir gerade so konsumiert, was finden wir gut, welche Filme, Musik, Bücher finden wir gut, machen wir für Patreon.
Ja. Und das Zweite war ja, dass es aus unserer Redaktion den Wunsch gab, dass wir nächstes Mal vielleicht ein Buch lesen, wo es um eine Migrationsgeschichte geht. Habt ihr da was mitgebracht und euch vorbereitet?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Und ich habe es sogar noch in die Gruppe geschrieben.
Ich weiß.
Aber wollt ihr das dann vertagen, weil ihr was anderes gerne lesen wollen würdet oder... Ich meine, wir haben das gesagt.
Dürfen wir es nachreichen?
Voll.
Wir schlagen es vor.
Können wir einen Post machen, wo wir sagen, hey, ich habe mich damit beschäftigt?
Ja, voll.
Also ich würde gerne das neue Buch von, sie heißt bei Instagram Kashmiri.
Voll, ich will das auch unbedingt lesen.
Das würde ich, glaube ich, sehr gerne lesen. Dann können wir sie auch einladen und mal fragen, ob sie Bock hat auf ein Gespräch.
Das will ich auch wirklich sehr gerne lesen. Und ich bin natürlich auch extrem gespannt, was du zu Sophie Passmanns Buch sagst. Also hast du es gelesen schon?
Noch nicht ganz.
Okay. Das hält mich halt auch brennend, aber das können wir.
Wir machen wieder unsere Quartalsfolge.
Stimmt,
da können wir drüber reden. Da können wir. Ich glaube, ohne das neue Buch, ich guck mal, wie die Autorin heißt, es ist ja ganz peinlich, dass ich nur ihr Insta-Handle kenne.
Die heißt Miriam D. irgendwas, aber das weiß ich leider auch nicht. Ich habe früher ihren Podcast oft gehört. Danke, gut heißt er doch, oder? Das ist doch der
Podcast. Ich gucke sofort. Miriam Davutwandi, das neue Buch von ihr. Da geht es, glaube ich, um Armut. Sie ist in Armut aufgewachsen und das würde ich sehr gerne lesen.
Super gern.
Können wir auch zusätzlich.
Wir machen es auf die Liste einfach rauf. Ja.
Wir machen es auf die Liste. Wir möchten aber auch gerne noch 1-2 Titel reinwerfen.
Dann, na klar, dann machen wir wieder 4-5 Titel, dann sollen die Leute das abstimmen und dann können wir nochmal sagen, wenn ihr abstimmt, stimmt so ab, dass wir eben die Person auch besprechen können. Weil ich fand es total. Also, dieses Gespräch mit Tarkis wird bereichert diesen Buchclub. Voll. Und das sollte in Zukunft auch immer so sein.
Ja, finde ich sehr gut.
Ich möchte aber nie mit ihm befreundet sein, weil ich mir die Bücher bewahren möchte.
Ja, ich schreibe dir gerade ein neues Buch. Darfst du das?
Tarkis?
Ja.
Darüber darf ich, glaube ich, nichts sagen.
Okay.
Ich bin mir egal, ich will nicht mit ihm befreundet sein.
Das ist okay, ich werde es ihm sagen.
Er will bestimmt dringend mit mir befreundet sein.
Ich werde Tagessage sein, bitte nie mit Coco befreundet.
Ja.
Ja.
Das würde ich mir nicht nehmen wollen.
Wärst du zu meinem Geburtstag gekommen, hättest du ja die Möglichkeit gehabt, mit Tarkis befreundet zu sein.
Okay, cool. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja.
Schöner Podcast.
Ja, doch, das war auch sehr schön.
Ja.
Tschüss.